Menschen in das Becken steigen, um sich taufen zu lassen. Ein Freudenfest. Und es war in den letzten Wochen auch eine besondere Ehre, eine ganz besondere Ehre, diesen Taufunterricht mit diesen Täuflingen zu machen. Es war wunderbar, weil wir sehr viele Dinge miteinander besprechen konnten, sehr viele Dinge, die wichtig waren, wichtig sind. Und ein ganz, ganz wichtiges Thema in diesem Taufunterricht war die Frage, wozu eigentlich? Wozu eigentlich eine Taufe? Bringt die Taufe uns die Sündenvergebung? Kann die Taufe die Sünden abwaschen? Kann dieses Wasser der Taufe jemand die Sünden wegnehmen? Das ist eine wichtige Frage. Und wenn man etwas wissen will, wenn man etwas genau wissen will über biblische Dinge, dann ist es immer gut, ganz an den Anfang zurückzugehen. Und ich meine jetzt nicht Adam und Eva, sondern ich meine da, wo das erste Mal dieses Thema erwähnt ist und wo kommt die erste christliche Taufe vor, wo wirklich Menschen getauft wurden und dann zur Gemeinde dazukamen, das war am Pfingsten. Und wir schauen uns heute dieses Kapitel in Apostelgeschichte 2 ein bisschen näher an. Und ich bitte euch, das mal aufzuschlagen, Apostelgeschichte 2. Denn dort wurden gleich 3000 Menschen getauft an einem Tag. Und wir lesen davon in Apostelgeschichte 2, Vers 38. Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und Vers 41: Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Jetzt lesen wir doch hier Vergebung der Sünden. Geht es also bei der Taufe um die Vergebung der Sünden? Der Zusammenhang legt es ja erstmal nahe. Und da schauen wir jetzt mal genauer hin. Und wir müssen uns aber auch genau damit befassen, was direkt vorher passiert ist. Denn diese Taufe an Pfingsten, die geschah nicht im luftleeren Raum. Die ist nicht einfach so vom Himmel herabgeplumpst, sondern da ist vorher etwas passiert. Das sind vorher ein paar Dinge passiert und gerade an diesem Tag sind auch ein paar Dinge vor dieser Taufe geschehen und dann erst kommt die Taufe. Und wenn wir uns das genau anschauen, dann wird das Ganze verständlicher, wie es zu dieser Taufe kam und was diese Taufe bedeutet. Lesen wir in Vers 4, Apostelgeschichte 2, Vers 4. Da hat Gott etwas getan. Sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Vers 6. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie beginnen in Fremdsprachen zu reden. Fremdsprachen, die Menschen verstanden haben, die damals in Jerusalem waren, die von überall her aus dem Römischen Reich gekommen sind. Überall, wo Juden wohnten, sind die nach Jerusalem gekommen, weil das auch ein besonderes Fest war. Und sie hörten sie alle in ihren eigenen Sprachen reden. Und das war natürlich ein gewaltiger Aufruhr, also nicht negativ gemeint, sondern was ist denn hier los? Warum hören wir die in unseren eigenen Sprachen reden? Und dann in Vers 14, da steht, da trat Petrus zusammen mit den 11 auf, erhob seine Stimme und sprach zu ihnen: Ihr Männer von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen und nun hört auf meine Worte. Und Vers 22, ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus der Nazarener, einen Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde, durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst. Petrus, dieser Petrus, der 7,5 Wochen vorher wegen ein paar Mägden in einem Innenhof Jesus verleugnet hat, weil er Angst hatte. Dieser Petrus stellt sich jetzt vor Tausende von Menschen, ergreift das Wort und spricht von Jesus. Da ist einiges vorgefallen im Leben von diesem Petrus. Da ist einiges vorgefallen an diesem Tag, denn er hat den Heiligen Geist bekommen. Und er hat den Mut, jetzt sich dahin zu stellen. Und er spricht über Jesus und er spricht auch über die Kräfte und die Wunder und die Zeichen, die von Jesus ausgegangen sind. In diesen Taten, in diesen Ereignissen war die Kraft Gottes sichtbar. Das formuliert er ganz klar. Denn Jesus hat Wunder vollbracht, er hat Naturgesetze überwunden, er hat auch Zeichen vollbracht. Zeichen, wie der Name schon sagt, die zeichnen uns was, die zeigen uns was. Da wird uns etwas gezeigt. Und sie dienten als klares Zeichen dafür, dass das nicht nur ein Mensch war. Er hat Blindgeborene sehend gemacht, Lahme konnten wieder laufen, Taubstumme konnten reden und sogar Tote wurden wieder auferweckt. Dinge, die vorher einfach unvorstellbar waren, obwohl sie im Alten Testament schon angekündigt waren, aber das war unvorstellbar, dass so etwas passiert, weil es noch keiner erlebt hatte. Keiner konnte sich das vorstellen, wie das aussieht. Aber diese Kräfte und Wunder und Zeichen, die hat Gott selbst gewirkt und sie dienten dazu als Zeichen, um zu zeigen, dass dieser Jesus von Gott beglaubigt ist. Das steht auch hier drin. Und beglaubigt, das bedeutet, Gott stellt sich hinter ihn und sagt, dieser ist es. Gott stellt sich hinter ihn. Es geht um die Beglaubigung Gottes, dass Jesus der Messias ist. Denn die Wunder und die Zeichen, die er getan hat, wie gesagt, die waren im Alten Testament schon angekündigt, aber als Zeichen des Messias. Und jeder schriftkundige Jude musste wissen, dass wenn da einer kommt und Blindgeborene sehend macht und Lahme wieder laufend macht und Stumme wieder reden können und sogar Tote werden wieder auferweckt, dann ist der Messias da. Das musste jeder wissen. Gott hat Jesus als Messias beglaubigt. Und das ist das hebräische Wort Messias für Gesalbter. Im Griechischen heißt das Christus. Messias, Gesalbter, Christus. Und dieses Wort Christus, das sehen wir nochmal in Vers 36. Lesen wir den nochmal. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, also wieder erkennen, mit Gewissheit erkennen, wir sehen hier wieder die Zeichen bringen Gewissheit, dass es der ist, dass man ihn erkennen kann, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Also durch die Kräfte und die Zeichen, die Wunder, konnten die Juden völlig klar erkennen, dass dieser Jesus der Messias ist. Gott hat ihn als Messias beglaubigt und sie mussten diese Zeichen eigentlich erkennen, aber sie wollten es nicht. Sie wollten es nicht und deswegen steht dann in Vers 36 eben auch, den ihr gekreuzigt habt. Und in Vers 23 ist es nochmal anders beschrieben. Springen wir zurück zu Vers 23. Diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, den habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Petrus, der 7,5 Wochen vorher noch so ängstlich war, stellt sich jetzt vor Tausende von Menschen und klagt sie an. Er macht ihnen einen gewaltigen Vorwurf. Da war einer, der ist von Gott selbst beglaubigt worden als Messias. Und was habt ihr gemacht? Ihr habt ihn ans Kreuz geschlagen. Ihr habt euch noch nicht mal die Finger selbst schmutzig gemacht, sondern ihr habt ihn durch die Hände der Gottlosen ans Kreuz schlagen lassen. Das wirft ihnen Petrus hier vor. Ihr habt ihn genommen, ihr habt ihn getötet. Er sagt aber auch, und das steht in diesem Vers 23 ganz klar ja drin, dass das von Gott so vorgesehen war. Das war kein Unfall. Das ist nicht so passiert. Das war von Gott so geplant. Es war von Gott so beschlossen, dass es genau so passiert. Es gehört zu Gottes Ratschluss und Gottes Vorsehung. Gott wollte das so. Das heißt jetzt nicht, dass die, die das getan haben, unschuldig gewesen wären. Ein Judas, der Jesus verraten hat, der hat sich schuldig gemacht. Die Hohepriester, die ihn verurteilt haben, die haben sich schuldig gemacht. Die Menge, die da geschrien haben, kreuziget ihn, die haben sich schuldig gemacht. Alle. Alle haben sich schuldig gemacht an diesem Tod am Kreuz. Alle haben Schuld auf sich geladen. Aber Gott hat diese Schuld vorhergesehen. Er hat das alles gewusst und hat das in seinen Plan eingefügt und das alles so zusammengefügt, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Denn er wollte das. Das war, wie gesagt, kein Unfall. Gott hat geplant, dass Jesus am Kreuz stirbt. Und die Sünde der Menschen hat er einfach mit in seinen Plan einbezogen, damit alles genauso kommt wie geplant. Aber was dann Gott noch getan hat, im nächsten Vers, Vers 24, das ist genauso gewaltig. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. Und auch das wiederholt Petrus nochmal in Vers 32. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Jesus wurde von Gott auferweckt. Es war unmöglich, dass er im Tod hätte bleiben können. Das geht nicht, weil er das Leben selbst ist. Der Tod konnte ihn nicht festhalten. Und das ist wahrscheinlich das größte Wunder der Weltgeschichte, dass da einer von den Toten zurückgekommen ist. Dass einer wirklich gestorben war, begraben wurde und dass er dann von den Toten auferstanden ist. Und Petrus spricht auch von den Zeugen, und das waren weit über 500 Menschen, die diesen Menschen, Jesus, der da gestorben war, der auferstanden war, die den Gekreuzigten lebendig gesehen haben nach seinem Tod, haben sie ihn lebendig gesehen. Und an dieser Auferstehungsbotschaft, da hängt alles Weitere, denn jetzt passiert noch etwas Großartiges, und das lesen wir in Vers 36. Und wieder etwas, was mit Gewissheit erkannt werden soll. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Gott hat ihn zum Herrn und zum Christus gemacht. Und die Zuhörer damals, das waren ja Juden. Das waren vermutlich auch gläubige Juden, die schon wussten, was in der Schrift drinsteht, die sich damit beschäftigt haben. Die haben ernst gemacht mit ihrem Glauben. Und die haben gewusst, was das bedeutet, Herr und Christus. Für uns ist Herr vielleicht so ein Wort wie der Herr Meier, aber die haben eine andere Bedeutung darunter verstanden, weil im Alten Testament, in der jüdischen Bibel, da kommt ein Wort 6516 Mal vor, das nie so ausgesprochen wird, wie es da steht. Nämlich dieses sogenannte Tetragramm JHWH oder YHWH, ausgesprochen Jahwe oder Jahwe, genau weiß ich das auch nicht, der Gottesname. Über 6000 Mal kommt dieser Gottesname im Alten Testament vor, und er wurde nie ausgesprochen. Immer wenn die das gelesen haben, haben sie stattdessen Adonai gelesen, obwohl da ein ganz anderes Wort stand. Sie haben immer Adonai gelesen, und das heißt Herr. Das heißt, wenn Gott ihn zum Herrn und Christus macht, haben die Juden ganz genau gewusst, hier ist Gott selbst gemeint. Petrus sagt, dass dieser Jesus Gott ist. Und das haben sie sofort begriffen. Der lebendige Gott, der oberste Herr, der Herr aller Herren, der ist hier gemeint. Und der zweite Begriff, das haben wir schon angesprochen, das ist der Messias, der Gesalbte, der kommen soll, um das Volk zu retten von ihren Sünden. Er war angekündigt mit diesen ganzen Zeichen. Und Petrus sagt, ihr habt die Zeichen gesehen, Er wurde von Gott beglaubigt und Gott hat ihn zum Herrn und zum Christus gemacht. Er ist der Christus. Er ist der Messias. Und er hat am Kreuz von Golgatha genau das getan, was angekündigt war, nämlich, dass er die Sünde hinwegschafft, dass er die Sünde besiegt. Und wir haben das vorhin schon gehört, nämlich, dass er den Schuldschein, die Schuldschrift, die Anklageschrift mit all unseren Sünden genommen hat und ans Kreuz genagelt hat. Ja, die Römer haben den Leib des Herrn Jesus ans Kreuz genagelt, aber gleichzeitig hat Jesus unsere Anklageschrift ans Kreuz genagelt. Unsere Anklageschrift mit allen Sünden ist ans Kreuz genagelt worden. Und genau an diesem Tag hat er über die Finsternis triumphiert, hat die Sünde besiegt. Und jetzt versetzt euch in die Lage der Juden damals, als sie das alles gehört haben, was Petrus ihnen an den Kopf wirft, diese Anklagen, diese klaren Aussagen über den Herrn und den Christus. Da wurde ihnen schlagartig klar, dieser Jesus, der hat Kräfte und Zeichen und Wunder getan, die kann ja nur der Messias vollbringen, der Christus, der von Gott gesandte Erlöser. Und wir tragen nicht nur unsere alltägliche Schuld, die wir alle haben, unsere alltäglichen Sünden, wir haben auch ihn ganz direkt ans Kreuz gebracht. Wir haben ihn ans Kreuz nageln lassen, der doch von Gott als Christus beglaubigt wurde. Und Gott hat ihn auferweckt und Gott hat ihn zum Herrn und Christus gemacht. Und man muss sich mal in die Lage von diesen Menschen versetzen, was für eine Katastrophe dieser Gedanke war. Wir haben Gericht geübt, wir haben uns als Richter aufgespielt über einen, von dem jetzt plötzlich gesagt wird, er ist der Herr und Christus. Er ist der Richter aller Menschen. Wir haben den verurteilt, der das Recht hat, uns zu verurteilen für unsere Sünden. Und denen wurde das schlagartig klar, was da passiert ist, was sie getan haben. Und sie wurden ganz tief ins Herz getroffen. Und jetzt lesen wir direkt das Vorspiel zu dieser Taufe. Vers 37. Was da passiert ist, das ist jetzt entscheidend. Vers 37. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln: Ihr Männer, ihr Brüder, was sollen wir tun? Und das war jetzt keine gelangweilte Frage: Was sollen wir tun? Das können wir dann mal überlegen und zwei Nächte drüber schlafen und mal ausdiskutieren. Da gründen wir eine Arbeitsgruppe. Nein, das war ein Ruf der Verzweiflung. Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Was sollen wir tun? Die waren wirklich verzweifelt, ins Herz getroffen. Es drang ihnen durchs Herz. Und wenn ein Mensch die Botschaft hört, wenn ein Mensch das verstanden hat, dass Jesus Christus für die Sünden der Menschen ans Kreuz gegangen ist, dann gibt es genau zwei Möglichkeiten. Entweder man lehnt das komplett ab, man distanziert sich davon, man lässt das einfach sein, man lässt das nicht an sich ran, man leugnet es, dass er das Herz erreicht hat, oder man tut Buße. Man tut Buße, sofort und auf der Stelle. Und wir alle sind genau in derselben Situation wie diese Juden damals in Jerusalem an Pfingsten. Denn keiner von uns ist noch einen Deut besser wie diese Menschen damals. Jeder von uns hat Sünde auf sich geladen. Jeder von uns ist mitverantwortlich dafür, dass Jesus an das Kreuz gehen musste. Keiner von uns hat geschrien, kreuzige ihn. Keiner von uns hat den Prozess geführt gegen Jesus. Ja, aber wir haben alle Schuld auf uns geladen, weil wir nicht so gelebt haben, wie Gott das gewollt hat. Wir alle haben gesündigt und er ist wegen meiner und wegen deiner Sünde am Kreuz gestorben. Und jeder Mensch hat sich mitschuldig gemacht. Und jetzt mit dieser Vorgeschichte was da passiert ist an diesem Tag, mit der Vorgeschichte dieser Predigt des Petrus. Jetzt lesen wir nochmal Vers 38 und dann bekommt das einen völlig anderen Klang. Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung an euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Tut Buße! So war der Aufruf von Petrus an diese Menschen. Und sie waren vernünftig und haben geglaubt und haben das getan. Nicht alle, aber immerhin 3000. Und tut Buße, das ist der Aufruf heute an uns alle, die wir hier sitzen. Egal, wie wir uns gerade fühlen mögen, egal, was wir diese Woche erlebt haben, tut Buße, lautet der Aufruf an uns alle. Und jetzt ist die Frage, um das nochmal klarzustellen, muss man wirklich Buße tun? Reicht denn die Taufe nicht aus? Da steht doch, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Reicht denn da die Taufe nicht aus? Wenn ich mir jetzt irgendeinen von euch rausgreife und ihn bitte nach vorne zu kommen, keine Angst, ich mach's nicht. Und ich sage dann zu diesem, setz dich in dein Auto und fahre los. Da würde keiner auf die Idee kommen, sondern man muss sich doch zuerst ins Auto setzen, um loszufahren. Man kann doch nicht einfach hier, einfach von der Bühne weg losfahren. Setz dich in dein Auto und fahre los. Da muss doch zuerst das eine passieren, bevor das andere kommen kann. Oder wenn ich sage, back dir ein Brot und dann iss es. Da kann ich doch nicht einfach anfangen, ein Brot zu essen. Wo soll das plötzlich herkommen? Und genauso ist das hier gemeint. Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen. Immer, immer muss zuerst die Buße kommen. Es gibt keine Taufe und dann vielleicht irgendwann mal die Buße. Immer muss zuerst die Buße kommen. Und die Taufe allein reicht nicht aus. Die Taufe ist wichtig, aber sie reicht nicht aus. Das Entscheidende ist die Buße. Und es wird auch klar, wenn man sich überlegt, was wäre denn damals passiert? Diese 3000 Menschen haben Petrus gefragt, was sollen wir tun? Petrus sagt, tut Buße und lasst euch taufen. Dann hätten die Buße getan und dann wäre ein Erdbeben passiert und die wären alle gestorben vor der Taufe. Was wäre passiert? Die wären natürlich alle bei Jesus Christus im Himmel. Völlig klar. Wir wissen das deswegen so sicher, weil es einen biblischen Beleg dafür gibt. Am Kreuz wurden ja noch andere mit ihm gekreuzigt und einer von diesen beiden Verbrechern hat Buße getan, hat zugegeben, dass er ein Sünder war und Jesus hat ihm zugesagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Konnte der getauft werden? Hat Jesus von ihm verlangt, sich taufen zu lassen? Er hätte es, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, aber er wurde gerettet, weil er Buße getan hat und Jesus ihm den Glauben geschenkt hat, ihm die Wiedergeburt geschenkt hat. Aber er hat Buße getan. Und es ist absolut entscheidend und ihr könnt euch jetzt den Kugelschreiber nehmen und in eurer Bibel diese zwei Wörter dick unterstreichen, weil die nämlich so wichtig sind, dass man sie dick unterstreichen sollte. Tut Buße. Das ist das Entscheidende. Und wenn wir zurückschauen, was Jesus vorher gepredigt hat, was Johannes der Täufer vorher gepredigt hat, was danach gepredigt wurde, da stand immer die Buße im Vordergrund. Das ist das Entscheidende. Das ist das, was den Unterschied macht zwischen ewiger Verdammnis für unsere Sünden, das gerechte Urteil für unsere Schuld und auf der anderen Seite die ewige Erlösung, das ewige Leben durch Jesus Christus. Der Apostel Paulus hat später an Timotheus etwas geschrieben, was passiert, wenn man das verdreht, wenn man das einfach verwechselt, wenn man das nicht ernst nimmt, dass da die Buße notwendig ist. Er schreibt, dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Wer getauft wird, ohne die Buße getan zu haben, der hat den äußeren Schein von Gottesfurcht. Er sieht so aus wie ein Gläubiger, weil er nass geworden ist. Aber wenn das Herz nicht getroffen wurde und dieser Mensch nicht Buße getan hat, umgekehrt ist, dann mag er zwar äußerlich ein Christ sein, aber das Blut Jesu Christi hat ihn nicht frei gemacht von seinen Sünden. Das ist die Kraft, die alles verändert. Das ist die Kraft, die es schafft, ein Leben zu verändern, die ein Leben komplett auf den Kopf stellen kann. Die Kraft vom Blut Jesu Christi, das er am Kreuz vergossen hat, das kann uns völlige Vergebung der Sünden schenken, wenn wir Buße tun und glauben. Und wir haben durch dieses Blut die volle Vergebung, die volle Erlösung. Aber wenn man nur getauft ist, ohne Buße, dann ist da gar nichts. Dann ist da gar nichts. Dann ist da keine Reinigung von den Sünden passiert. Und jetzt kommt es darauf an, was du tust. Wenn du jetzt diese Predigt des Petrus verstanden hast, dass Jesus Christus, der ist, der von Gott beglaubigt wurde als Herr, als Christus, als der Retter und Erlöser, wenn du glaubst, wenn du das begriffen hast, dass er am Kreuz für deine Schuld gestorben ist, dann geh nicht einfach wieder hinaus, sag nicht Nein zu Gott, riskiere das nicht, denn du weißt nicht, ob du noch eine Chance bekommst. Riskiere das nicht, tu es nicht, wage es nicht, einfach so davon zu gehen. Damals in Jerusalem haben ganz viele auf Petrus reagiert, auf das, was Gott durch Petrus zu ihnen gesprochen hat. Vers 40, Apostelgeschichte 2, Vers 40. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach: Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Vers 42. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Und ich hoffe, jetzt ist eins deutlich geworden. Wenn diese fünf Täuflinge jetzt in dieses Wasserbecken gehen, dann drücken die nicht damit aus, ich hoffe, dass ich jetzt, wenn ich untergetaucht werde, die Sündenvergebung bekomme. Denn die haben sie schon. Sie drücken damit aus, mit dem, was sie jetzt gleich tun werden, auch mit ihrem mündlichen Bekenntnis. Ich habe meine Sünde erkannt. Ich habe erkannt, dass ich, wie jeder andere Mensch auch, vor Gott als Sünder dastehe, als verlorener Sünder, wo es nur ein gerechtes Urteil Gottes über meine Sünde geben kann, das ist die ewige Verdammnis. Das ist das, was über jedem Menschen steht. Der gerechte Richter Gott muss mich verurteilen. Das wird bezeugt in der Taufe. Und ich habe erkannt, dass Jesus Christus der von Gott gesandte Erlöser ist, der für meine Sünden am Kreuz von Golgatha bezahlt hat. Er ist für meine Schuld dorthin gegangen und hat bezahlt. Und ich tue Buße. Ich kehre um. Ich ändere meine Denkrichtung. Ich glaube an den Herrn Jesus Christus und will in Zukunft ihm nachfolgen. Ich glaube an Jesus Christus und an sein Erlösungswerk am Kreuz. Und wir haben das im Taufunterricht besprochen. Alle, die hier sitzen, haben das so bekannt, dass sie genau das glauben, dass sie das verstanden haben, dass sie an Jesus Christus glauben und erlöst worden sind. Und jetzt kommt die Taufe als ganz wichtiges, weil von Jesus selbst angeordnetes Zeichen, ein Zeichen, dass das passiert ist. Es ist nicht die Erlösung selbst, sondern sie zeigt die Erlösung. Sie bewirkt nicht die Sündenvergebung, sondern sie zeigt die Sündenvergebung, die bereits passiert ist. Und wenn jemand untertaucht, dann wird damit gezeigt, er ist begraben mit Christus. Und wenn jemand dann wieder rauskommt aus dem Wasser, wird bezeugt, auferstanden mit Christus. Es ist neues Leben da. Und deswegen ist diese Taufe so wichtig, dass wir das immer wieder zeigen, was wirklich in den Herzen passiert ist. Dafür ist es da. Und jetzt nochmal zum Schluss die Frage, wie reagierst du, was tust du, wie gehst du jetzt damit um? Du hast alles gehört, was wichtig ist, um glauben zu können. Du weißt, wer Jesus Christus ist, du weißt, was er getan hat. Du hast gehört, dass sein Blut, das er am Kreuz vergossen hat, auch für deine Sünden die vollkommene Erlösung bewirken kann. Er hat die Anklageschrift mit all unseren Sünden ans Kreuz geheftet und die Frage ist, ob du das für dich in Anspruch nimmst. Hat dich die Predigt des Petrus erreicht? Dann sag nicht Nein zu Gott und tu einfach das, was du nach seinem Willen tun sollst. Tu Buße. Glaube an den Herrn Jesus Christus. Und wenn du das getan hast, dann kannst du dich auch taufen lassen. Aber tu Buße. Amen.